Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Meaningful Life Podcast. Ich bin Manuel Joseph Kugler und beschäftige mich vor allem mit einer Frage. Wie kann ich Menschen wie dir helfen zu erkennen, wer sie sind und was sie wollen im Leben? Ich bin Autor und schreibe für alle, die fühlen, dass da mehr ist im Leben als die Standardvariante eines westlichen Lebens, die in etwa ja so geht. Wir werden geboren, gehen zur Schule, machen eine Ausbildung oder studieren, finden einen Job, heiraten, bekommen vielleicht Kinder, bauen ein Haus, arbeiten, gehen in Rente und sterben. Vielleicht stehst du heute an einem Punkt in deinem Leben, wo du dich fragst, worum es wirklich geht. Meaningful Life bedeutet so viel wie ein sinnvolles Leben führen. Der Podcast soll dir helfen zu erkennen, wer du bist und was du wirklich willst im Leben. Dazu teile ich mein gesamtes Wissen und liefere dir Inspiration, wie du dich selbst finden kannst. Es geht nicht darum, einen bereits gegangenen Weg nachzugehen. Es geht darum, deinen eigenen Weg im Leben zu erkennen, deine Antworten auf deine Fragen zu finden, und zwar in dir. Freue dich dazu auf erkenntnisreiche Stunden mit dem Podcast, schenke dir eine Auszeit aus deinem lauten Alltagsleben und mache jede Episode zu etwas Besonderem, indem du dich wirklich auf sie einlässt. Ich freue mich, dass du hier bist und wir uns im Podcast begegnen. In ihm teile ich wirklich alles, was in meinem Herzen und meine Intuition darauf wartet, geteilt zu werden. Es werden die richtigen Informationen zur richtigen Zeit für dich sein. Was meinst du? Sollen wir starten? Lieber Pierre, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist im Meaningful Life Podcast heute. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du heute hier bist, denn du hast vor etwas mehr als 3 Jahren mit diesem Buch, hast du bei mir einen Prozess losgelöst für alle, die zuhören. Das ist von Pierre Frank das Buch Erfolgreich Wünschen 3.0. Und das hat mir ganz stark dabei geholfen zu verstehen, dass es universelle Gesetze gibt und dass wir uns dort eben in Resonanz begeben dürfen und dass dann ganz viel mit unserem Leben passiert. Heute ist es so, dass du hier bist in meinem Podcast. Es bedarf sowieso keines Beweises, dass das, über was du schreibst und was du alles der Welt gegeben hast, dass das funktioniert. Wenn es den trotzdem braucht, ich habe mir das gewünscht. Und zwar ganz, ganz fest und tief. Und jetzt bist du hier. Vielen Dank, lieber Pierre.
Lieber Manuel, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die ganze Ehrerbietung, die du mir gibst. Und ja, auch für mich ist es natürlich ein ganz großes Geschenk, dass ich das alles machen darf. Man muss immer dazu sagen, wenn man erfolgreich ist, sollte man als erstes mal dankbar sein, dass man es machen darf. Und wenn ich noch erfolgreich sein darf in etwas, das anderen Menschen hilft, dann sollte man das mit großer Demut betrachten, weil es ist ein ganz großes Geschenk. Also ich achte das sehr und deswegen nehme ich auch voller Dankbarkeit das an, was du gesagt hast, weil es wirklich ein großes Geschenk ist, Menschen begleiten zu dürfen. Und letztendlich möchte ich aber gleich dazu betonen, es ist nicht mein Buch. Es bin auch nicht ich. Es bist du und jeder Einzelne. Das Einzige, was wir brauchen im Leben, sind Impulse. Jemand, der uns, wir haben Lernerfahrungen, wir leben, wir haben Dinge, die vielleicht nicht schön sind, wir wandeln, wir transformieren und immer gibt es Kulminationspunkte, immer gibt es einen Moment, wo es einfach nur noch sowas braucht. So, und genau so betrachte ich mich. Ich bin im Prinzip einfach nur ein Funke, der dann auf ein Feld fällt, das sozusagen schon gesät ist, das offen und bereit dafür ist, weil wir wissen alle, wenn jemand nicht fragt, will er keine Antworten haben. Aber in dem Moment, wo jemand sagt, was könnte jetzt mir in dem Punkt genau hilfreich sein und wir offen dafür sind und unsere Intuition arbeiten lassen, dann greifen wir genau zu dem Buch, das zu uns passt, zu dem Menschen, zu der Information. Und das war für dich vielleicht dieses Buch, für jemand anderen ist es ein ganz anderes Buch oder ein ganz anderer Impuls oder ein Kurs oder ein Seminar. Und deswegen sollten alle Menschen, die sagen, das hat mir geholfen, sollten sich erstmal sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe es so weit gebracht, dass ich gesagt habe, jetzt verändere ich mein Leben. Das ist also eine eigene, ganz große Leistung.
Wow. Lieber Pierre, eine bessere Einleitung auch für dieses Gespräch kann es gar nicht geben. Danke dafür und für diese wunderbaren Worte. Und das führt mich gleich mal zu einer Frage am Anfang. du sagst, voller Demut nimmst du diese Aufgabe an, diese Aufgabe als Geschenk war, eben für andere da sein zu dürfen, dieser Funke zu sein, wie du so schön gesagt hast, für dieses Feld, wenn es denn bestellt ist. Und Pierre, ganz offen, was hat dich denn dazu bewogen, zu sagen, ich lebe diese Tätigkeit, diese Berufung, oder ich weiß nicht, wie du es bezeichnest, ich lebe das und ich entscheide mich eben nicht für die Konzernkarriere bei Siemens, also nichts gegen die Konzernkarriere bei Siemens. Du weißt, was ich meine. Gab es da in deinem Leben so einen Punkt oder ein Schlüsselerlebnis oder war das der Prozess? Wie kam das bei dir?
Ja, ich glaube, wie bei jedem Menschen auch, wenn der Leidensdruck zu groß ist, wir lernen eben erst wirklich nur durch Krisen. Wenn es uns gut geht, verändern wir nichts. Aber erst durch Krisen wandeln wir uns und schauen, wer bin ich wirklich? Manche Menschen benötigen, sage ich mit benötigen in Anführungszeichen, eine berufliche Krise, eine private Krise, eine gesundheitliche Krise. Aber letztendlich sind das immer die Momente, die uns wieder zurückfallen lassen und uns dahin führen, dass wir einfach Dinge überdenken. Lebe ich richtig? Tue ich das Richtige? Ist es das Richtige? Meistens nehmen wir uns keine Zeit dazu. Gerade wenn wir erfolgreich sind oder wenn wir in der Hektik sind, dann haben wir keine Zeit dafür. Das heißt, etwas in uns führt uns dahin, dass wir einen Punkt erreichen, wo wir ausgebremst werden. Das klingt so, als würde uns das ausbremsen. Nein, wir selber bremsen uns ein. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir das tun, damit wir tatsächlich Dinge nachdenken. Wer bin ich? Wohin will ich? Was will ich in 5 Jahren sein? In 10 Jahren sein? Wo geht meine Reise? Und ganz oft werden auch Wertigkeiten verschoben, gerade bei Krankheiten. Wenn wir große Wertigkeiten im Äußerlichen hatten, werden plötzlich Wertigkeiten verschoben, die ganz andere Dinge plötzlich hochheben, wie Würde, wie Demut, wie Loyalität, wie Treue, wie was weiß ich. Also ganz andere Werte kommen da hoch. Letztendlich haben wir auch in unserer großen Krise, die wir jetzt 2 Jahre haben, hat nichts anderes gezeigt. Plötzlich kommen da andere Dinge hoch und wir überdenken vieles und kommen auf neue, wundervolle Ideen, die uns in unserem Leben voranbringen. Und ohne die Krise wären wir nicht dorthin gekommen. Bei mir war es genauso. Ich war natürlich auch ein kleiner Überflieger als Schauspieler. Ich hatte über 350 Filme gedreht. Also ich hatte eigentlich all das, was man haben sollte, um glücklich zu sein. Ich bin über jeden roten Teppich dieser Welt gegangen. Ich hatte Frauen an meiner Seite, Geld, Ansehen, Achtung, Anerkennung. Ich war gefragt. Aber je länger das dauerte, ich habe ja mit 5 Jahren begonnen, meine Eltern waren Schauspieler, also bin ich da hineingewachsen. Meine Eltern waren erfolglose Schauspieler, also habe ich mit 5 Jahren bereits angefangen. Mit 6 Jahren, 7 Jahren habe ich bereits das Geld für die Familie verdient und das war natürlich mein Ego. Ja, ich bin so groß, aber es gehört zu einem Kind überhaupt nicht dazu, die Familie zu ernähren. Das ist eine Rolle, die einem Kind überhaupt nicht zusteht. Und aber letztendlich bin ich in so eine Rolle hineingewachsen, bis irgendwann der Punkt kam, wo Langeweile eintrat. Bei mir war es pure Langeweile. Ich sah keinen Sinn mehr in dem, was ich tat. Und nach 30 Jahren Schauspielerei war irgendwie, ja, was mache ich eigentlich? Und ich fragte meine Kollegen, wie ist denn das bei euch? Und die sagten, Pierre, das ist ganz einfach, wenn du nicht glücklich bist, dann musst du noch mehr Filme drehen, dann musst du noch mehr Preise gewinnen, dann mach doch noch mehr Affären. Und das war für mich aber keine Antwort. Also ich hatte alles, wonach ich gestrebt habe, wonach jeder strebt, ne? Ansehen, Reichtum, Erfolg, du standst im Rampenlicht, du warst auf den Covern der Zeitungen und ich war sinnentleert. Ich war nicht beseelt, es war irgendwie todlangweilig. Und ich bin zum Drehen gegangen und ich habe mich schon beim Drehen gelangweilt. Das war, und da war mir klar, wenn das so ist und die Außenwelt keine Antworten für mich hat, dann müssen die Antworten in mir liegen. Mhm. Dann habe ich mich einfach für 4 Monate von der Außenwelt zurückgezogen. Und damals war ich überhaupt noch nicht spirituell und ich hatte überhaupt nichts mit, keine Ahnung, mit Meditation am Hut, gar nichts. Aber ich habe einfach mich in eine Wohnung zurückgezogen, die ich angemietet hatte. Ich habe den Strom abgestellt, da gab es einen Gasofen, also ich konnte heizen. Also ich hatte keine Musik, keinen Fernseher, nichts, auch kein Licht, sondern nur noch Kerzen und so. Und bin einfach der Frage nachgegangen, was macht mich glücklich und wie schaffe ich es, eine wahre, tiefe Liebesbeziehung zu führen? Und wer schon mal meditiert hat, der weiß, wenn man sich hinsetzt zum ersten Mal, da kommen 1000 Gedanken von wegen Stille und Ruhe. Genau das Gegenteil ist der Fall. Dann merkt man erst, was für ein Turbo da oben im Kopf rumläuft. Und so war es bei mir auch. Der erste Tag, der zweite Tag, dann kamen die ganzen Zweifel, was mache ich eigentlich hier draußen, tobt der Bär, die ganzen Freunde haben Partys und ich sitze hier alleine. Vierter, fünfter, sechster Tag, ich wurde schon ruhiger. Und wohlgemerkt, ich habe das toujours gemacht. Also ich beim Aufwachen, Einschlafen, den ganzen Tag über nichts anderes als mich hingesetzt und diesen beiden Fragen nachgegangen. Und nach einer Woche kamen schon die ersten Antworten. Ich merkte, dass ich ruhiger wurde, dass ich auf einer anderen Bewusstseinsebene mich befand, dass ich andere Impulse bekam. Damals wusste ich nicht, wo kamen sie her. Heute weiß man ja ganz viel darüber. Man weiß auch, dass ganz viel unserer DNA gespeichert ist und auch da ganz viel Informationen frei werden, wenn wir da nachfragen, weil da ist das ganze Wissen unserer Vorfahren gespeichert, unsere Väter, Urväter, Großväter, also die ganze Ahnengalerie. Inzwischen weiß man zumindest schon mal, dass bis zu 17 Generationen zurück das ganze Potenzial, das Wissen, auch die Sorgen und Ängste, auch da in unserer DNA gespeichert ist. Das wusste man lange Zeit nicht, deswegen hatte man das früher immer, als man festgestellt hat, da ist ja noch mehr in der DNA drin. Was ist denn das alles für komisches, programmierbares Zeug? Und deswegen nannte man das damals einfach Müll, Müll-DNA, also Junk-DNA. Und seit vielen, vielen Jahren weiß man aber, das ist doch was. Das ist nicht einfach nur Müll, das hat Informationen. Und deswegen weiß man heute, da steckt ganz viel an Wissen und Know-how unserer eigenen Familie. Nicht von allen, sondern die Erlebnisse, Erfahrungen unserer eigenen Ahnengalerie. Das heißt, wir sind das Endprodukt, wir sind sozusagen die Krönung dieser Schöpfung. Alle unsere Vorfahren haben deswegen gelebt für uns, ja, damit es uns heute gibt. Also wir haben ein unglaublich kostbares Leben und ein unglaublich kostbares Wissen. So, also ich war da einen Monat und plötzlich kamen Informationen auf mich zu. Woher? Also auch kollektives Unbewusste oder Universum oder aber von meiner eigenen Ahnengalerie, das Wissen, was plötzlich aufpoppte. Nach 6 Wochen, 8 Wochen hatte ich immer mehr Antworten für mich gefunden und ich fing an, die alle aufzuschreiben. Und ich schrieb und ich schrieb und also 3 Monate, da kann man sich vorstellen, da war ich bereits auf ganz anderen Bewusstseinsebenen und ich sah und hörte ganz andere Dinge, die vorher nicht möglich waren. Ich schlief nur noch 4 Stunden, das war für mich schon mal außergewöhnlich und tatsächlich sah ich Dinge, die ich vorher nicht zur Verfügung hatte. Und ich sage das deswegen so deutlich, weil jeder von uns das in sich trägt. Wir sind nur so von unserer hektischen Welt so eingenommen, dass wir uns betäuben, dass wir das gar nicht, wir vertrauen uns selber gar nicht mehr. Nun, nach 4 Monaten hatte ich so viele Antworten, dass für mich irgendwie klar war, okay, ich will mich nicht mehr mit weniger zufrieden geben. Das ist zumindest das, womit ich leben will. Und als ich dann wieder in die Außenwelt kam, hatte sich die Außenwelt nicht verändert, aber ich. Und deswegen kamen dann ganz viele Menschen auf mich zu, die gesehen haben, Mensch, Pierre, du bist ja so anders, was ist denn das mit dir? Das macht dich irgendwie glücklich, das möchte ich auch haben, was ist denn das? Und ich fing an zu erzählen, zu berichten. So, und das war dann ganz interessant, wenn ich auf Events ging, die ich plötzlich anders sah, anders beobachtete. Vor allem, was ganz erstaunlich war, ich konnte einen Menschen sehen und sah die ganze Lebensgeschichte von ihm. Also ich konnte sehen, auch bei einer Fotografie, ich konnte alles erzählen. Komplett. Also, und dieses Wissen hat jeder von uns, wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen. Und da kamen Menschen auf mich zu bei Events, während andere die Polonaise tanzten, ganz berühmte Menschen und auch ganz Unbekannte. Und ich sprach mit denen eine Stunde so währenddessen und stellte plötzlich fest, dass es in mir etwas gibt, was anderen Menschen etwas geben kann. Nicht nur angelernter Text eines Schauspielers und ich bin auf der Bühne und ich brilliere und das Ego, haha, ich bin großartig, sondern da gibt es eine andere tiefe Wahrheit, die erkennen kann, spüren kann und das Gegenüber spürt es auch und bekommt Informationen durch Fragestellungen, durch einen Satz, durch eine Pause, die plötzlich da sind. Und diese guten Menschen gingen dann von dannen beseelt, weil sie Antworten gefunden hatten für sich. Für berufliche Antworten, private Antworten, in Krisen, die sich befunden hatte. Und als gäbe es ein intergalaktisches Kommunikationssystem, reisten plötzlich Menschen von Hamburg, von Bremen, von Berlin nach München, da wohnte ich damals, um einfach mit mir zu sprechen. Und dann habe ich es immer sonntags eingerichtet. Die flogen also an, waren 4 Stunden bei mir und nach 4 Stunden flogen sie wieder ab und waren beseelt, weil sie plötzlich für sich Antworten gefunden hatten, die nächsten Schritte für sie klar waren. Und ich war beseelt, weil ich plötzlich etwas entdeckt hatte in mir, was vorher scheinbar nicht da war. Doch, es war immer da, es war nur verdeckt. Und ich hatte plötzlich etwas in mir entdeckt, was zum ersten Mal in meinem Leben eine tiefe Sinnhaftigkeit gab. Ich fühlte mich glücklich, ich fühlte mich beseelt. Das ist also Beseeltheit, das ist also im, wie wir es heute so schön sagen, im Flow sein. Ich war irgendwo angekommen, wo immer es ist. Es war irgendwo bei mir. Und das war zum ersten Mal so erfüllend, dass es für mich klar war, das werde ich weiterhin tun. Und so kam eins zum anderen. Und also ich machte dann immer wieder diese Einzelcoachings und das sah ein Verleger, Konrad Halbig, ein guter Freund von mir, und der sagt, er schreibt darüber ein Buch. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, den alle kennen. In dem Moment, wo es heißt, oh, mach das, kommen die Selbstzweifel. Nee, das kann ich doch gar nicht. Ich bin doch gar nicht toll genug. Ich bin doch gar nicht groß genug. Wer will denn von mir schon was wissen, von einem Schauspieler? Willst du doch höchstens wissen, irgendwie, keine Ahnung, Promis, irgendwelche Promi-Stories, aber doch nicht irgendwie, was tief in die Tiefe geht. Also, und nach 2 Jahren Weigerung, 2 Jahre habe ich nicht geschrieben. 2 Jahre, nein, das geht nicht, ich kann das nicht. So, traf ich diesen Verleger, jetzt so viel zu den sogenannten Zufällen, der Dalai Lama war in München und wir trafen ihn am Abend vorher auch persönlich und am nächsten Tag war er in der Olympiahalle, 10.000 Menschen, wir waren auch da und in der Pause gingen wir spazieren, 10.000 Menschen und wen treffen wir? Konrad Halbig, meinen Verleger, meinen künftigen Verleger, muss ich sagen, und ich sehe ihn und sage, Mensch, weißt du was, ich schreibe das Buch jetzt. Und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und fing an zu schreiben, nach 2 Jahren, habe ich mich um 8 Uhr in der Früh hingesetzt und in der Sekunde, wo ich anfing zu schreiben, war ich angekommen. All die Zweifel, die ich vorher hatte, die gab es nicht mehr. Plötzlich war ich eingetaucht. Ich vergaß die Zeit, ich vergaß Essen und zu trinken. Michaela stellte mir Sachen hin zum Trinken und zum Essen. Die vergaß ich einfach. Ich war irgendwo angekommen, wo ich schon immer hingehörte, wo ich schon immer sein sollte. Also all die Zweifel vorher waren, keine Ahnung, angelernte Zweifel, negative Überzeugungen, die mein Leben mir immer wieder übergestülpt hat. Aber mein authentisches, wahres Ich war plötzlich da. Und ich schrieb, und natürlich kommen dann während ich schrieb immer wieder auch Zweifel hoch, aber naja, wer wird denn das schon lesen? So. Und Konrad war dann eben ein Freund geworden und wir telefonierten auch 3 Uhr in der Nacht und so. Und der sagte, Pierre, das ist ganz einfach. Wenn du zweifelst, dann werden alle anderen auch an deinem Buch zweifeln. Wenn du aber sagst, das ist richtig und, du in dein Selbstvertrauen gehst, dann werden alle anderen dir auch glauben. Und so war es. Das erste Buch kam raus, Glücksregel für die Liebe, ein Partnerschaftsbuch, das sehr in die Tiefe geht. Und ich wurde zu Talkshows eingeladen und keiner fragte, als Schauspieler, wie kommen Sie eigentlich dazu? Sondern jeder, der das Buch las oder gelesen hatte, sagte, wieso haben Sie das Buch nicht früher geschrieben? Frank Elstner zum Beispiel, ich war bei Frank Elstner in der Talkshow und der hatte gesagt, hätte ich Ihr Buch vor ein paar Jahren gelesen, ich hätte ja meine Ehe retten können und. Also plötzlich war ich angekommen, als wäre ich schon immer da. Keiner sagte, naja, aber wie kommen Sie dazu? Sie haben doch gar nicht Psychologie studiert, sondern es war so. Wir alle spüren die Wahrheit. Wir alle spüren ein Wissen. Und da gibt es keine Zweifel. Nur wenn jemand behauptet, ich bin etwas, kommen diese Zweifel hoch. Und also das erste Buch von mir war gleich ein Bestseller, was natürlich das ganze Leben komplett verändert. Dann bist du nämlich Bestseller-Autor und alle Verlage wollen was von dir. Und plötzlich war ich anerkannter Autor. Und alle, die vorher gesagt haben, Pierre, du hörst mit der Schauspielerei auf, bist du verrückt? Das geht doch gar nicht. Bist du wahnsinnig? Schreiben willst du? Das wird schief gehen. Um Gottes Willen, kamen plötzlich und haben alle gesagt, haben wir schon immer gewusst. Klar, natürlich. Also du hattest plötzlich lauter Leute, die es schon immer wussten, die schon immer gefördert hatten. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war das Gegenteil der Fall. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie immer gesagt, naja, also dann bist du eigentlich verrückt. Was soll denn das? So. Und es war sogar so massiv, dass Michaela und ich gesagt haben, du, wir wollen jetzt mal nicht in München bleiben, sondern wir gehen ins Ausland. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, wenn man 30 Jahre lang Schauspieler war, dann hat man natürlich ganz viele Verbündete, Freunde. Man ist auch viel zu vielen Dingen auch verpflichtet. Ich wurde, also auch Fernsehsendungen wurden auf meinen Namen hin verkauft und. Also war es, dass die Produzenten kamen, Pierre, diesen Film musst du noch machen für mich und das noch. Und ich habe gesagt, nee, ich für mich ein neues Leben. Und das war natürlich dann für viele auch sehr unerfreulich. Du bist undankbar und wie kannst du nur? Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen ins Ausland. Und wir sind dann von München weit, weit, weit ins Ausland gegangen, nach Salzburg. Und jeder, der ein bisschen Geografie weiß, genau, sind ja gerade mal 120 Kilometer. Also ist eigentlich mal eine Stunde weg. Aber ich war in Österreich und für die meisten Menschen war, der Pierre ist jetzt irgendwo anders. So. Und als ich dann nach 2 Jahren zurückkam, war dann eben so, wo alle gesagt haben, klar, Bestseller, wussten wir doch. Und dann kam aber die nächste große Grenze für mich, weil jetzt hieß es, okay, Pierre, jetzt musst du bitte schön Vorträge halten und Seminare geben. Und ich dachte, Gott, Das kann ich doch gar nicht. Ich bin doch Schauspieler. Ich lerne Text, sage ihn dann auf und das mache ich brillant. Aber jetzt einfach so aus mir herausreden, wie soll das denn funktionieren? So. Und ich weiß noch, mein allererster Vortrag waren 1200 Leute. Mhm. Und ich wusste nicht, was soll ich denn da eigentlich reden? Und ich stand da und es begann und ich war angekommen. Als wäre ich schon immer da gewesen, als wäre schon immer all da dieses Wissen in mir angehäuft und diese Freude am Reden und am Mitteilen dieser tiefen Weisheit wäre schon immer in mir gewesen. Und genauso ging es mir mit meinen Seminaren, wo ich lange, lange, lange auch versucht habe, das nicht zu machen, weil ein ganzes Wochenende ich auf einem Podest stehend mit Menschen, das kenne ich nicht, das kann ich nicht. Und auch da war das dann so, dass ich fast wieder ein Jahr brauchte, bis ich beim ersten Seminar Ja gesagt habe. Und das ist vielleicht auch ganz schön für die meisten Menschen zu wissen, die ersten Seminare, wo die großen Veranstalter kamen und das mit mir veranstalten wollten, die wurden nicht besucht. Da kam niemand. Da gab es nur 5 Anmeldungen. Sodass die großen Veranstalter gesagt haben, Pierre, du, Bücher schreiben kannst du vielleicht, aber Veranstaltungen funktionieren bei dir nicht. Such dir was anderes. Das funktioniert für dich nicht. Mhm. Und für mich war dann klar, okay, ich sage das deswegen so, weil die meisten, die uns jetzt auch zuhören, die kennen das, diese Begrenzungen, dass man uns wenig zutraut. Wir trauen uns ja selber so wenig zu. Und so in genau die gleiche Fahrt habe ich auch gemacht. In genau den gleichen Fluss war ich auch. Wie war das dann? Also das mit den großen Veranstaltern funktioniert nicht, aber das werde ich trotzdem tun. Und ich habe alles abgesagt und für mich innerlich, mental mich vorbereitet, fast ein Dreivierteljahr und habe dann mein erstes Seminar vor 72 Menschen gehalten in einem Raum, der nur für 50 zugelassen war. Da waren 72 drin. Plötzlich gab es Anmeldungen bis zum Umfallen. Und ich weiß noch, ich hatte irgendwie 1000 Übungen dabei, weil es wird ja alles schief gehen. Da war ich ja überzeugt davon. Das kann wahrscheinlich nicht funktionieren. Und ich saß dann da, ich stand dann da auf meinem kleinen Podest und in der Sekunde um 10 Uhr, als es begonnen hatte, war ich angekommen. Ich wusste sofort, ich machte etwas ganz Außergewöhnliches, was ich selber nicht wusste. Ich machte Folgendes, ich machte eine Begrüßungsrunde, das heißt, jeder sollte sich vorstellen, eine Vorstellungsrunde bei 72 Leuten. Und der Erste fing an und erzählte und ich fragte, warum bist du da ist und ich machte ein Kurzcoaching von 2 Minuten, 3 Minuten. Und es machte Bumm und es war genau das, was er brauchte. Und dann ging ich zum Nächsten. Der erzählte kurz, weswegen er da ist. Ich machte ein Kurzcoaching und das dauerte 4 Stunden. Also die Begrüßungsrunde dauerte 4 Stunden. Jeder bekam ein 3 Minuten Kurzcoaching, wo das die Leute geflasht hatte. Mich hatte es geflasht, weil ich hatte das überhaupt nicht erwartet, dass ich das tue. Ja. Ich hatte keine Ahnung, dass ich das tue. Ich dachte, ich ziehe jetzt Übungen raus und sage, macht mal. Aber etwas in mir war angekommen und etwas in mir tat das, was ich konnte. Mhm. Und dann, wissen wir ja alle, entstanden ein zweites, drittes, viertes Buch. Inzwischen sind es 21 Bücher, inzwischen sind es Vorträge vor großen Hallen und inzwischen sind es natürlich ganz viele ausverkaufte Seminare. Aber ich habe das deswegen so ausführlich erzählt, weil wir sehen immer ganz gerne den Endpunkt. Boah, der ist groß. Und wir sehen nie, es hat begonnen mit einem Satz, den du in deinem Büchlein geschrieben hast und wo du gesagt hast, naja, wer soll das denn lesen? Es beginnt mit, eigentlich kann ich es nicht, eigentlich bin ich zu klein. Damit beginnt es. Es beginnt mit einer Sehnsucht und wir trauen dieser Sehnsucht nicht nachzugehen. Genau das Gleiche. Und wenn wir dieser Sehnsucht nachgehen, erst dann öffnen sich Türen und wir spüren dann erst die Stärke. Und deswegen ist es so wichtig und wesentlich, immer wieder die gleiche Frage, was ist deine Sehnsucht? Mhm. Was spürst du? Also nicht, was sagt das Ego, ich will 1 Million, ich will im Lotto gewinnen oder so, sondern nein, was ist deine tiefe Sehnsucht? Was spürst du? Und was ist deine Berufung? Weil in deiner Berufung steckt die Sinnhaftigkeit deines Lebens. Und jede Berufung hat einen dienenden Charakter. Das sehen die meisten Menschen nicht so. Aber es ist ganz einfach. Wenn ich erfolgreich sein möchte mit etwas, dann muss ich etwas anbieten, was andere Menschen brauchen. Wenn sie es nicht brauchen, kaufen sie es nicht von mir. Also muss ich etwas anbieten, was andere Menschen brauchen. Je dringender sie es brauchen von mir, desto erfolgreicher bin ich. Und deswegen ist es etwas Dienendes. Ich helfe jemanden und der entschuldet sich mit Geld. damit sozusagen er nicht in meiner Schuld ist. Du hast mir geholfen, vielen Dank. Und dafür bekomme ich und jeder andere dann Geld, damit ein Ausgleich entsteht, damit beide sich auf Augenhöhe wieder begegnen können, frei sind. So. Und deswegen ist ganz wichtig, wenn wir auf der Sinnsuche sind, in unserem Leben ist die Sinnsuche nicht, ich bin am Strand und faulenze und schaue in die Sterne, sondern das ist in der Tat, was kann ich der Welt geben? Warum bin ich auf diese Welt gekommen? Welchen Sinn hat es, damit all meine Ahnen gelebt haben und ich jetzt hier bin? Welchen Beitrag kann ich leisten? Und wenn wir das herausfinden und das beginnen, entsteht Glück. Dann sind wir beseelt, dann sind wir angekommen. Und dann tun wir das, warum wir hier sind, und dann hat unser Leben einen tiefen Sinn. Und deswegen, das war meine Reise jetzt habe ich schon mal kurz in drei Sätzen kurz, so ganz kurz minimalistisch skizziert. Das war meine Reise, wo ich heute angekommen bin und beseelt und glücklich bin.
Ja. Und ich danke dir von Herzen für das Teilen dieser Reise und für all die Einblicke und all die Umwege, die du genommen hast und die Dinge, die dich genau an die richtigen Stellen aber geführt haben, Pierre. Vielen Dank. Und natürlich sind auch wir beide verbunden und du hast schon so viel von meiner Liste runtergenommen, gerade was ich dich unbedingt fragen wollte. Ich möchte ganz gerne auf genau die Momente eingehen, Pierre, wo wir im Zweifel sind, wo wir uns selbst fragen, kann ich das wirklich? Ist das gut genug? Bin ich gut genug? Was sagen Menschen, die mich kennen? Ich kann doch nicht plötzlich, nur weil ich jetzt das, was du so schön gesagt hast, herausgefunden habe, dass ich mit etwas dienen kann, dass in mir etwas ist, was raus will. Ich kann doch nicht mein Leben verändern, ich kann doch nicht meinen Job kündigen und von heute auf morgen, das ist ja dann häufig das, was uns das Ego und der Verstand so in den Kopf gibt, aber das kannst du doch nicht tun und vor allen Dingen nicht von heute auf morgen. Wie soll das gehen? Du wirst scheitern, finanziell und so weiter. Also da würde ich gerne nochmal mit dir hin. Wie, natürlich, was ist eine innere Reise, aber was kann man denn tun, um gegen diese Zweifel anzugehen?
Also die Ängste hatte ich ja auch. Vor allem ich ja als erfolgreicher Schauspieler Geld verdient hatte, als Autor ja erstmal gar nichts. Ne? Also kommen die ganzen Ängste. Ich hatte eine Frau und eine Tochter, also eine Familie. Also all diese Ängste kenne ich auch. Also das Erste ist, dass wir mal unterscheiden sollten, was ist das Ego und was ist wirklich die Herzensebene. Ganz oft bilden wir uns ein, das mache ich auch, weil jemand anderer erfolgreich ist. Wir sehen, der ist erfolgreich und er sagt, na klar, das kannst du machen. Da, da. So, und dann sind wir voller Euphorie und steigen ein und fragen uns gar nicht, bin das wirklich ich? Ist das wirklich mein Ding? So, und deswegen ist ganz wesentlich, dass wir erstmal die Außenwelt ausklammern und nicht von schauen, wer lebt uns etwas vor, was vielleicht für ihn gültig ist, aber gar nicht für mich gültig sein muss. Also deswegen ist immer ganz wichtig, die Intuition zu fragen oder die Herzensebene. Also einfach die Hand aufs Herz legen, den nach unten schauen, aufs Herz so und dann einfach schauen, wie spürt sich's an, was sagt das Herz dazu? Einfach wirklich reingehen und sagen, nimm mal an, du hast eine Sehnsucht, dir kommt der Gedanke, ich könnte das und das tun. Okay, wie fühlt es sich an? Was sagt mein Herz dazu? Dann spüren wir. Der Verstand ist ja unglaublich lärmend. Aber nicht im Gefühl. Aber das Gefühl, hier die Herzensebene, ist sehr hochschwingend. Und die kann uns ganz viele Informationen geben. Und in der Sekunde sind wir jetzt schon tief in uns und nicht im Außen. Und der Verstand reflektiert und verarbeitet ja nur, was im Außen geschieht. Und erzeugt dann Gefühle. Und deswegen haben wir ganz oft Wut und Trauer. Da sagt irgendjemand einen Satz. Und ich meine, das sind ja nur Frequenzen. Und wir sind aufbrausend. Wie kann der? Das sind Konditionierungen. Nimm mal an, jemand sagt zu einem anderen, du Idiot. Dann kann der für den einen, der lacht, weil es ist kein Initialsatz, der andere ist aufbrausend. So. Weil Idiot wurde als Kind immer genannt und ist empört. So. Und deswegen, da gibt es ganz viele Konditionierungen, wo der Verstand sofort reagiert, impulsiv, automatisiert. Und deswegen ist ganz wichtig, immer die Herzensebene zu fragen. Auch wenn wir eine Sehnsucht haben, wenn es irgendwo hingeht, frag die Herzensebene. Ich tue das nichts anderes. Ich frage immer meine Intuition. Und das kann manchmal ganz töricht sein, vom Verstand aus betrachtet. Es kann manchmal sein, aber da verdienst du doch kein Geld, sagt der Verstand. Und ist immer die Frage, wer sagt es? Und wenn der Zweifel hochkommt, kann man sich immer wieder fragen, wer sagt das? Es sagt der Verstand. Es sagt mein Ratio, es sagt meine Vernunft. Das ist doch unvernünftig. Ja, von der Vernunft her. So, denn Der Verstand kann nicht vorausschauen. Der kann nicht schauen, wie sich was entwickeln wird, sondern der analysiert die Vergangenheit und sagt, dann wird es auch wieder so sein. Aber die Herzensebene, die kann vorausschauen, weil die in unser authentisches Ich hineinschaut und wir bereits fühlenden Kontakt damit machen können. Also wir können vorfühlen. Und deswegen ist diese Ebene so wichtig. Und wir werden auch sofort ruhiger, wenn wir merken, das muss ich machen. Und wir werden eng oder aufgeregt oder hektisch. Oder wir haben ein Gefühl, wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist die Tür für immer zu. Also immer wenn sowas entsteht, ist alles der Verstand. Kannst du gleich sagen, okay, ausatmen, mach ein paar Atemübungen und meditiere, geh laufen oder gerne in die Natur, umarmen einen Baum oder keine Ahnung, geschwimmen. Mach irgendwas, aber keine Entscheidung. Und deswegen geh dann zurück und geh auf die Herzensebene, weil die ist ein breiter Strom, die ist ganz ruhig, ganz entspannt, ganz gelassen und auch sehr wissend. So, also so mache ich es immer, dass ich immer in diese Kraft hineingehe und in dieses Wissen hineingehe und die Intuition entscheiden lasse. Und das Schöne ist, wir müssen keine Türen zumachen. Wenn wir eine Sehnsucht in uns entdecken, ein Wissen in uns entdecken, heißt das nicht, dass wir alles abbrechen müssen. Im Gegenteil. Das ist der größte Fehler, den alle machen. Okay, jetzt mache ich alles zu und jetzt bin ich das. So, und wo sind meine Kunden? Die kommen nicht. Oje, die kommen nicht. Oje, ich verdiene kein Geld. Aber ich habe es doch gespürt. Also deswegen, was immer wir spüren, das ist sozusagen der erste Schritt, den wir tun. Das ist nicht bereits die Endstufe. Denn wir müssen immer wissen, wenn wir einen neuen Weg gehen, wir spüren, wir fühlen, dorthin könnte mein Weg gehen, dann verlassen wir unsere Komfortzone. Wir betreten einen Bereich, der unsicher ist, der uns vielleicht auch Angst machen kann. Und da sollten wir schauen, dass wir unsere Komfortzone Schritt für Schritt ausweiten und nicht schon einen Sprung machen ins kalte Wasser und wundern, upsala, da ist ja gar kein Wasser drin, da bin ich ja auf Beton gelandet. Deswegen einfach Schritt für Schritt und einfach sich überlegen, was wäre mein nächster, erster, einfachster Schritt? Nicht das Endziel, sondern okay, da ist meine Sehnsucht, auch das Herz fragen, okay, was soll ich als erstes tun? Einen Freund anrufen, ein Buch kaufen, googeln, mehr Informationen haben oder in diese Gegend gehen, wo andere bereits erfolgreich damit sind. Ein Umfeld aufsuchen, wo das Wissen bereits vorhanden ist. Also was ist der nächste erste Schritt? Das Schöne ist nämlich, nach dem nächsten ersten Schritt wissen wir mehr. Wir haben ein anderes Know-how. Und dann kommt der zweite und der dritte Schritt. Das heißt, wir wachsen in unser Ziel hinein. Es ist nicht, ich bin schon das. Nein, das sind wir nicht. Wir wollen ja etwas Neues, anderes machen. Also müssen wir uns selber diese Entwicklung zugestehen. Wir entwickeln uns. Ja, das Ziel kommt auf uns zu, aber gleichzeitig entwickeln wir uns zum Ziel hin. Wir werden groß genug, um das Ziel auszufüllen. Und deswegen ganz wichtig, nein, wir schließen keine Türen, wir kündigen nichts, sondern wir, anstatt dass wir vorm Fernseher sitzen abends oder am Wochenende, werden wir die ersten Schritte unternehmen, kleine Steps. Und wir werden sehen, dass das an Volumen zunimmt, wir auch an Sicherheit zunehmen. Und plötzlich gibt es Möglichkeiten, vielleicht unseren bisherigen Job von 5 Tagen auf 4 Tagen einzugrenzen. Oder auf 3 Tagen. Oder aber das Neue bereits, kommen neue Impulse, wo wir gar nicht gedacht hätten. Ach so, ich hatte mir eigentlich vorgestellt, ich mache das alleine. Ach, ich kann es ja mit 3 Leuten zusammen machen und etc. Also es entsteht. Das heißt, wir haben eine Sehnsucht, wir machen den ersten Schritt und lassen Dinge entstehen, indem wir dranbleiben, fokussiert bleiben und diesen Weg verfolgen. Und immer in Vorfreude verfolgen, immer mit der Herzensebene verfolgen. Und wenn wir merken, wir werden atemlos oder wir werden hektisch, okay, stopp, warum werde ich jetzt atemlos? Übernehme ich mich gerade? Überfordere ich mich gerade? Wir wollen ja das Ziel erreichen. Wir alle kennen das vom Gym. Am Januar sind alle im Gym und trainieren wie verrückt. Im Februar ist niemand mehr da, weil alle Muskelkater haben. Und genauso ist es, wenn wir was Neues machen. Einfach die Entwicklung lassen und dann merken wir die Freude in dem Neuen. Denn was wir nicht unterschätzen dürfen, mit jedem kleinen Schritt spüren wir mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz und damit auch Selbstliebe, was die meisten Menschen nicht haben. Und diese Selbstliebe trägt und wir bekommen neue Mitspieler. Also all das, was wir jetzt noch gar nicht vom Verstand her wissen können. Und deswegen ist ganz wichtig, der Verstand, die Zweifel, ist nur ein Teil unserer Ratgeber, nur ein Teil. Gott sei Dank, haben wir auch unseren inneren Kritiker, der sagt, hey, du kannst nicht fliegen, bitte spring nicht vom Turm. Ist gut, aber es ist nur ein Ratgeber. Und wir haben viele, viele Ratgeber. Und deswegen, auch bei mir war das so, bei mir hat es sich ergeben. Es hat sich entwickelt. Und deswegen immer sich diesem Raum zugestehen. Man kann sich dann nur wundern, wie schnell sich etwas entwickelt. Es nimmt nämlich Fahrt auf. Und wie schnell man tatsächlich plötzlich in ein neues Leben hineinschwimmt, das man vorher nicht für möglich gehalten hat.
Also ich bin unendlich beseelt von diesem Gespräch bereits. Und ich glaube, alle, die uns zuhören und die dir zuhören, deinen Ausführungen, das wird die gleiche wunderbare Konsequenz nach sich bringen. Weil ich möchte auch noch mal einen Punkt aus deinen Ausführungen, aus deinem Leben aufgreifen. Wir dürfen nicht vergessen, du hattest alles. Du hattest alles. Du warst ein erfolgreicher Schauspieler. Du sagst, du hattest Geld, du hattest Ansehen, du bist auf allen roten Teppichen gewesen. Und du hast das aber gefühlt, dass dich das eben nicht beseelt, dass du dich leer innerlich gefühlt hast. Und dann hattest du den Mut zu sagen, ich finde jetzt heraus, was da eigentlich los ist in meinem Leben. Ich finde jetzt raus, was will ich denn wirklich? Wer bin ich denn wirklich? Du sprachst vorhin auch von zwei Fragen, die du dir gestellt hast, als du dich in der Wohnung eingekastelt hast, eingesperrt hast. Und sind immer mehr Antworten gekommen. Was würdest du denn sagen, Pierre, wenn heute eben jemand sagt, ich habe so einen vollen Alltag, ich habe vielleicht Verpflichtungen, ich spüre das und ich weiß, ich müsste einmal raus. Ich habe aber nicht die Gelegenheit dafür. Ich habe vielleicht auch Kinder. Ich habe eben heute noch den Vollzeitjob. Was kann man denn tun oder was würdest du so jemandem empfehlen, wenn genau dieser Einwand dann kommt, dass dieses mit dem Rausnehmen und mit dem Beginnen dieser inneren Reise, dass das gar nicht so einfach möglich ist?
Aber also da gibt es ganz viel dazu zu sagen. Das Erste ist, weil du auch Kinder angesprochen hast, der erste Grundgedanke ist, was will ich meinen Kindern vorleben? Wir müssen immer wissen, die Kinder ahmen uns nach. Wir können denen erzählen, was wir wollen. Sie ahmen uns nach. Wir lernen durch Kopieren. Und wir geben ihnen das Handwerkszeug. Und wenn wir unzufrieden sind in unserem Job, aber trotzdem weitermachen, lernen unsere Kinder, es ist unwichtig, wie du dich fühlst. Mach weiter. Das Gefühl spielt keine Rolle. Deswegen war auch bei mir ein ganz großer Gedanke damals als Schauspieler. Und ich hatte eine Tochter, die war 2 Jahre alt und ich überlegte mir, was will ich ihr eigentlich beibringen? Also lebe dein Leben, lass dich nicht beeinflussen, lass dich nicht sei nicht korrupt, also dass du Geld, dein Leben bestimmt, lass dich nicht vom Erfolg einfangen, sondern spüre, all das lebte ich nicht. Mhm. All das war ich ja nicht. Mhm. Und das wurde mir dadurch bewusst. Und ich habe mir dann überlegt, was will ich meiner Tochter denn vorleben? Und da war für mich schon mal klar, das, was ich jetzt tue, ist ja nur ein Leben in der Äußerlichkeit. Für viele Schauspieler nicht. Für viele Schauspieler ist das etwas Authentisches, was sie tun. Für mich war es das nicht. Und ganz wichtig, wir glauben immer, wenn man Erfolg hat, ist man im richtigen Beruf. Überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht gesagt. Ich manage ja ganz viele sehr erfolgreiche Menschen. Klar, das bietet sich ja dadurch an, wenn man bekannt ist, dann wird man gerne von Menschen gebucht, die noch bekannter sind. Klar, also wo auch viel Geld vorhanden ist. Aber Beseeltheit? Nein. Das muss man einfach wissen. Langeweile? Ja. Ganz viele Menschen, gibt es immer 2 Sorten, die langweilen sich bereits. Deswegen kaufen sich noch ein größeres Boot, noch einen größeren Rolls-Royce, damit sie einen Glücksmoment spüren, so, auch den Stolz spüren und auch die Macht spüren. Und dann gibt es den anderen Bereich, die einfach in der Hektik untergehen, sich noch mehr Arbeit zumuten und noch mehr, um nicht spüren zu müssen. So. Und wenn ich dann da bin, treffe ich ganz oft immer auf das Gleiche, ich komme nicht in meine eigenen Tiefen. Ich erreiche mich irgendwo tief nicht. Ich kann das nicht spüren, nicht fühlen. Das heißt, der Erfolg, wir messen immer alles am Erfolg, der muss glücklich sein. Nee, überhaupt nicht. Das ist nur unsere Sehnsucht. Und deswegen sage ich immer ganz gerne, wenn man kein Geld hat, ja, ist man sehr oft nicht glücklich, weil man so viel Arbeit aufwenden muss und sich beschäftigen muss, wie schaffe ich die Miete, wie schaffe ich das, wie, also da ist einfach die Gedankenwelt so drin verhaftet in, wie komme ich über die Runden, dass wir nicht genügend Zeit haben, in aller Ruhe irgendwie uns zu entwickeln oder nachzudenken. Die meisten Menschen aber haben gar nicht das Geldproblem, sondern die meisten Menschen leben, wie wir so hier eben in Deutschland leben, sind eingespannt in einer Arbeit und haben sich ganz viele Dinge um sich herum geschaffen, die sie befriedigen müssen, auch finanziell befriedigen müssen. Ne? Also dann gibt es eben noch dieses Abo und jenes Abo und dann gibt es noch den Sky und dann gibt es noch beim Handy diese Verträge und das und ein unglaublicher Apparat. Das zweite Auto, das dritte Auto, die Wohnung noch. Also das heißt, man verdient viel Geld, aber gleichzeitig baut man sich das so, dass man noch mehr eigentlich noch mehr verdienen müsste. Das heißt, die meisten Menschen schaffen sich ein Umfeld, wo sie tatsächlich selber nicht zur Ruhe kommen. Und selbst wenn sie das kämen, dann haben sie noch eine Freizeit. Wir alle kennen das mit dem Handy. Wenn wir ins Restaurant gehen, was sehen wir? Zwei Menschen sitzen sich gegenüber und unterhalten sich mit Menschen, die nicht anwesend sind. So, ne? Und zweifeln ständig oder so. Und ja, es ist heute richtig schwierig geworden, zur Ruhe zu kommen. Das muss man sagen, weil einfach alles auf uns einströmt und einbrüllt. Und das ist alles sehr laut. Und deswegen die erste große Chance überhaupt, wenn alle Menschen sagen, wie soll ich mein Leben ändern, das schaffe ich gar nicht. Deswegen, man sagt ja auch gerne, ich muss so viel arbeiten, Geld verdienen kann ich nicht. Dafür muss ich viel zu viel arbeiten. So. Und genauso ist es auch. Ich muss so viel tun, ich habe gar keine Zeit, irgendwie zu schauen, was will ich eigentlich tun. Und da ist wirklich, das Erste ist einfach mal, okay, mach doch mal Handy weg. Mach doch mal Fernseher weg. Tu mal den Fernseher in den Keller. Alleine das, der Fernseher im Keller verändert ein Leben. Okay, mach doch mal eine Woche kein Netflix. Eine Woche lang kein Amazon Prime, was auch immer. Und leg doch einfach mal eine Woche dein Handy weg. Dann merken wir, wie süchtig wir geworden sind nach diesem Piep, Papp, Papp. Und wir alle wissen ja, es gibt ja die ganzen Untersuchungen, die ja die großen Handys, also Apple und wie sie alle heißen, gemacht haben, ging immer nur darum, wie können wir die User süchtig machen. So. Und das ist ihnen gelungen. So. Also sie können ja noch mehr und noch mehr und noch mehr und wir brauchen dauernd das Handy. Das heißt, wenn wir jetzt mal wissen wollen, wie warm ist es oder wie hoch bin ich oder im Nordwesten, also alles. Wo bin ich eigentlich, wo muss ich hin? So. Das haben die gut geschafft. Das heißt, wir sind abhängig geworden und merken es gar nicht. Wir verhalten uns wie Süchtige. Und deswegen ist unser Kopf nicht frei. Deswegen können wir uns gar nicht vorstellen, wie soll ich eigentlich da raus? Also ja, auch da, was ist der nächste, erste, kleinste Schritt, wo du in die Unabhängigkeit gehen könntest? Und das ist, beobachte mal, wie ist deine Freizeit? Was machst du, wenn du auf der Straße gehst? Schaust du, schön, oder schaust du, ja. Ich meine, alleine wie viele Menschen mir entgegenkommen, die den Kopf gesenkt haben und gar nicht mehr schauen, da ist ein Vogel, da ist, selbst die Leute im Park sind mit dem Handy unterwegs. Oder wenn sie was Schönes sehen, gucken sie nicht, sondern sie fotografieren. Also einfach mal schauen, was nehme ich eigentlich wahr? So, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, was unglaublich hilfreich ist, sich einfach nochmal hinsetzen. Einfach nur hinsetzen, egal wo du gerade bist, setz dich hin, schließ die Augen und schau mal, was nehme ich wahr. Einfach eine minimalistische Achtsamkeitsübung. Was höre ich eigentlich? Was rieche ich? Was spüre ich? Die meisten Menschen hören nichts mehr, spüren nichts mehr, empfinden nichts mehr, weil dauernd eine Ablenkung ist. Kaum ist das mit dem Handy weg, dann wird das Netflix eingeschaltet, dann wird Spotify eingeschaltet, dann läuft im Fernsehen das. Das muss ich noch schnell sehen, ausschalten, schlafen gehen. In der Früh wird sofort irgendwelche Musik eingemacht. Das heißt, wir lassen uns nicht zur Ruhe kommen. Mhm. Wir treiben uns und lassen uns treiben. Deswegen wollen wir schauen, ich bin erschöpft, ich bin müde, ich bin entweder im Burnout oder im Bore-out oder wir merken das ja, wenn eine Veränderung ansteht, sind wir meistens entweder grantig, ungeduldig, zornig, wir sind reizbar. Also all das, weil wir merken, es passt nicht mehr. Das Doofe ist, wenn wir uns dann nicht verändern, wenn wir nicht hinhören, dann werden wir verändert. Deswegen ist es viel besser, aktiv an der Veränderung beteiligt zu sein, als passiv verändert zu werden. Das spürt sich meistens nicht gut an. Und deswegen ist immer mein größter Rat, wenn jemand spürt, auch wenn jemand zum Beispiel dieses Video jetzt hier anschaut, der möchte ja etwas. Warum schaut er uns jetzt bereits hier über 40 Minuten zu? Warum? Der will ja was. Also da spürt er, da gibt es etwas in mir. So, und das ist dann okay, gib dem Raum. Deswegen auch gleich meine Empfehlung, wenn das Video nachher zu Ende ist, also wir sprechen ja noch, aber wenn es zu Ende ist, bitte dann nicht ausschalten gleich das nächste. Schalt es aus. Die nächsten 10 Minuten mach dir einen Zettel, schreib irgendwas drauf, wer bin ich, was will ich, oder komm zur Ruhe. Nur 10 Minuten. Weil dann hat dieses Video einen großen Sinnhaftigkeit. Dann hat es überhaupt erst einen Wert. Und ja, aus dieser Hektik kommen wir nur raus. Ich habe so viel zu tun, wenn wir schauen, wo kann ich denn ein bisschen was weniger machen? Denn wenn wir in dieser Hektik sind, leiden alle drunter. Keiner ist glücklich. Dann ist weder die Familie glücklich, für die wir nie Zeit haben, weder die Frau oder der Mann, für den wir nie Zeit haben, die Kinder nicht, die Eltern nicht. Keiner hat Zeit. Wir wissen immer, oh, der ist so beschäftigt. So. Und wir wollen beschäftigt sein, weil unser Ego sagt, ah, oh, dann bist du wichtig. Und deswegen, wenn wir jemanden treffen und fragen, hey, wie geht's dir denn? Sagt er, oh, ich bin so im Burnout. Ich habe so viel zu tun. Was nichts anderes heißt, ich bin so wichtig. Ah, die Welt will so viel von mir. So. Und alleine dieser Satz, ich bin im und ich, zeigt schon, wo unsere Reise bitte schön weiterhin zu gehen hat. Und keiner sagt, ah, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz beseelt, ah, ich bin im Strom, ich fühle mich wohl, ich sagt keiner. Weil sofort die Leute denken, ah, der faulenzt ja nur. So, das heißt, wir haben diese Wertigkeit. Und deswegen, da müssen wir ausbrechen. Und das können wir nur, indem wir einfach sagen, okay, ich nehme mir Momente. Beim Einschlafen, die letzte halbe Stunde, mach nichts, sitz auf einem Stuhl. Und spüre oder lies aufbauende Zeilen, also kein Krimi, sondern irgendwas, egal was du liest, ob du Rumi liest oder was auch immer, lies etwas, was dich inspiriert, was deinen Geist inspiriert. Oder beschäftige dich mit deinen Zielen, deinen Sehnsüchten. Und beim Aufwachen, 10 Minuten nicht aufspringen und zack und los, sondern einfach 10 Minuten nur, wie wird der heutige Tag? Was erwartest du vom heutigen Tag? Wie möchtest du heute den heutigen Tag begehen? Voller Hektik, voller Ruhe, etc. Also letztendlich bestimmen wir mit diesen Kleinigkeiten die großen Veränderungen in unserem Leben.
Wow. Also braucht es auch nicht immer eine einsame Berghütte oder eben wie du es gemacht hast, ne, dass du dich komplett rausnimmst. Was ich natürlich aber total verstehe und es auch durchaus den wunderbaren Menschen rate, die zu mir kommen oder die jetzt auch das Buch gelesen haben, da empfehle ich das schon auch, sich rauszunehmen, immer komplett aus dem Alltag. Aber eben durch diese Kleinigkeiten, die du sagst, die dann aneinandergereiht, aber die eigentlich große Veränderung ergeben, da können wir, glaube ich, ganz, ganz viel machen, ne? Jeder für sich in seinem Leben. Ja.
Aber natürlich stimmt es, wenn jemand eine Woche in ein Schweigeretreat geht, das ist ein Erlebnis, das ist unglaublich. Oder wenn jemand sagt, ich gehe jetzt einfach mal 14 Tage auf eine Hütte und da ist nichts. Das ist ja auch nichts anderes, als ich verordne mir absolute Ruhe. So, wir alle kennen das, wenn wir in Urlaub fliegen. So wissen wir, die erste Woche, oh, bis es langsam nachlässt. In der dritten Woche, wo wir eigentlich endlich in Ruhe sind, fliegen wir wieder nach Hause. Aber dennoch haben wir im Urlaub plötzlich Ideen und, oh, wenn ich nach Hause komme, werde ich umräumen, dann werde ich mein Schlafzimmer werde ich anders gestalten, ich ziehe das darüber, dann haben wir, sind wir voller Vorhaben. 3 Wochen später ist nichts davon umgesetzt, weil der Alltag uns wieder eingefangen hat und wir sagen dann, ach, ich wollte doch. Aber wir spüren schon, wenn wir einen Ortswechsel machen, machen wir auch einen Mindwechsel. Das ist so. Und ein Ortswechsel hilft manchmal unglaublich, auf neue, andere Gedanken zu kommen. Wenn wir dagegen immer in unserem Umfeld sind, in dem wir sind, also immer wieder im gleichen Kreislauf unserer Umgebung, tun wir uns natürlich schwer, vor allem wenn es eingefahren ist. Ich meine, du hast ja vorhin am ganz Anfang angesprochen, unsere Plattform Happiness House, also ist ja schon seit 7 Jahren gibt es die. Und das sind ja unglaublich viele Mitglieder, die genau nichts anderes tun, als da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Da sind wir ja auch dauernd live, Michaela und ich. Wir machen jeden Sonntag ein Frühstück, 2,5 Stunden über Zoom. Unglaublich viele Leute sind da und jeder kann Fragen stellen und wir antworten. Aber das Großartigste ist, dass dadurch, dass da so viele Gleichgesinnte sind, die sich gegenseitig unterstützen, können Menschen ganz rasant eine Entwicklung machen, weil sie ein Umfeld haben, das sie stützt. Ganz oft haben wir Sehnsüchte, aber wir trauen sie nicht, sie zu äußern, weil wir vielleicht auf Ablehnung stoßen könnten oder jemand sagen könnte, dann willst du dich trennen oder du liebst mich nicht mehr oder sie sagen, oh Gott, du bist undankbar, etc., etc. Wir müssen immer wissen, wir haben uns ein Umfeld gebaut nach unserer bisherigen Überzeugung. So, wenn wir aber gerne mehr erreichen wollen, kann es sein, dass unser Umfeld, das wir gebaut haben, uns eher stört und blockiert, weil unser Umfeld möchte ja nicht, dass wir uns verändern. Denn wenn wir uns verändern, müssen die sich auch verändern. Und das wollen die ja vielleicht nicht. Und deswegen ist es ganz schwierig, gegen sein Umfeld anzukämpfen, weil die sagen, nee, warum nur, weil du dich ändern willst, will ich ja nicht. Und dann kommen ganz viele Trennungsängste. Menschen haben dann Angst, okay, wenn der jetzt groß wird oder ein neues, anderes Bewusstsein hat, dann verlässt er uns oder mich. So, das heißt, das kommen ganz viele Ängste hoch. Deswegen ist es gar nicht klug, gegen sein Umfeld zu agieren, sondern dieses Umfeld zu belassen und sich ein zweites Umfeld zu suchen, damit man stark wird, kraftvoll wird. Und dann ist man in seiner Mitte und dann verändert sich das alte Umfeld von selbst, weil diese Resonanzen, diese Frequenzfelder nicht mehr funktionieren. Und dann verändern andere Menschen sich, weil sie sehen, wir sind ein Vorbild. Wow, das tut ihm ja wirklich gut. Der redet ja nicht nur, der strampelt ja nicht nur, sondern der geht tatsächlich in diese andere, neue Version von seinem Ich ein. So. Und deswegen Happiness House, wer Lust hat, da reinzuschauen, kann wirklich 14 Tage reinschauen und bekommt das ganze Geld zurück, wenn es ihm nicht gefällt. Aber die meisten sind bei uns schon Minimum 4,5 Jahre dabei. So. Deswegen, ja, weil es einfach ein Zuhause ist. Es ist so, du hast eine zweite Familie, die dich unterstützt und fördert, du veränderst dich und alle berichten, dass sich ihr altes Umfeld auch verändert. Das heißt, wir müssen nicht dagegen kämpfen, sondern es wandelt sich und wird integriert. Und das ist natürlich eine wundervolle, friedliche Transformation, die eben leicht geht. Und darum geht es. Die größten Veränderungen gehen leicht, gehen fließend.
Wow. Lieber Pierre, ich glaube, es könnte auch keinen besseren Satz zum Schluss geben, als den du gerade gesagt hast. Die größten Veränderungen gehen leicht, sie gehen fließend, weil wir dann einfach in Resonanz sind mit uns, mit diesen Sehnsüchten, die aus diesem Herzraum entstehen. Mhm. Mein Herz springt gerade im Dreieck vor Freude für dieses Gespräch, für deine Zeit, für deine Energie. Ich glaube, da ist ein ganz tolles Gespräch kreiert worden, was vielen Menschen helfen darf und genau die richtigen Inspirationen liefern kann. Ja, von Herzen vielen, vielen Dank.
Lieber Manuel, ich danke dir für dein Interesse und ich danke all deinen Zusehern und Zuhörern für ihr Interesse. Und bitte macht es jetzt wahr. Jetzt, wenn das zu Ende ist. Die nächsten 10 Minuten gehören euch, niemand anderen. Setzt euch in Ruhe hin und beschäftigt euch, was ist die Sinnhaftigkeit meines Lebens? Was möchte ich als nächsten ersten Schritt verwirklichen? Dann hat unser Beitrag jetzt hier einen ganz großen Sinn gehabt. Und dafür bedanke ich mich von Herzen.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Pierre. Das war eine weitere Episode des Meaningful Life Podcast. Ich bin Manuel Joseph Kugler und ich freue mich wirklich, dass du heute mit dabei warst. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Der Podcast lebt für Menschen wie dich. Damit er sichtbar wird und bleibt, braucht er Bewertungen. Wenn dir diese Episode also gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Das dauert wirklich keine 2 Minuten, aber es hilft mir dabei, den Podcast zu den Menschen zu bringen, die gerade an einem ganz ähnlichen Punkt im Leben stehen wie du. Unter allen Rezensenten verlose ich jeden Monat ein Exemplar meines Buches Berufung finden, wie wir das finden, was wir suchen, weit über den Beruf hinaus. Ich danke dir für deine Unterstützung. Teile diese Episode auch gerne mit Menschen, die dir am Herzen liegen. Wir alle verdienen es, darauf aufmerksam gemacht zu werden, wie wir unseren ganz eigenen Weg im Leben gehen können. Danke für dein Engagement. Mehr über meine Arbeit, Bücher und Retreats findest du auf www.manuel-kugler.com. Melde dich auch unbedingt für den Meaningful Life Letter an. Er erscheint regelmäßig und erzählt Geschichten, die so einfach nur das Leben schreiben kann. Diese Geschichten helfen dir dabei zu erkennen, wer du bist und was du möchtest im Leben. Danke für dein Sein und bis zum nächsten Mal.